was eigentlich erreicht werden soll, ist dieses Level Playing Field zu schaffen, ganz einfach gesagt, eine Art Wettbewerbsgerechtigkeit zu erreichen für diese Industrien. Und da geht es nicht darum, dass jetzt quasi der Gutteillieferant in seinen Entwicklungen quasi vorankommt, sondern dass er überhaupt eine realistische Chance hat, am Markt zu partizipieren. Da wird immer gerne davon gesprochen, dass der Net Zero Industry Act quasi die kleine Schwester vom IRA ist, vom Inflation Reduction Act. Das ist ganz liebevoll gesagt. Der Hauptunterschied ist im Prinzip, dass es nicht mit den gleichen finanziellen Ressourcen unterlegt ist.
Nach etwas mehr als einem Jahr der Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat wurde am 25. April 2024 der Net Zero Industry Act angenommen. Das Ziel ist, eine gemeinsame europäische Antwort auf die industriepolitischen Initiativen anderer Nationen zu liefern, wie etwa dem Inflation Reduction Act der USA, Japans Green Transformation Paket oder der Made in China 2025 Strategie. Somit sollen im internationalen Wettbewerb europäische Schlüsselindustrien unterstützt werden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und damit die Ziele des europäischen Green Deals eingehalten werden. Mit welchen Maßnahmen das gelingen soll, wie sich der Beschluss im internationalen Vergleich einordnet und welche Schwachstellen es im Net Zero Industry Act noch gibt, hören Sie in dieser Folge. Darüber habe ich mit Heike Winkler gesprochen. Sie ist Expertin für die Offshore-Windindustrie und beschäftigt sich intensiv mit dem europäischen Green Deal und dem Klimaschutz. Außerdem berät sie Unternehmen bei der strategischen Kommunikation in der Windbranche. Mein Name ist Fabian Krauschke und das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte die Energiewende voranbringen. Worum geht es denn beim Net Zero Industry Act?
Seit 16 Jahren in der Offshore-Windindustrie und die Offshore-Windindustrie ist Teil der Schlüsseltechnologien, die in dem Net Zero Industry Act erwähnt werden. Und aufgrund der Transformation oder Energiewende geht es halt grundsätzlich über weitreichende Veränderungen, ein Stück weit auf jeden Fall um mehr Klimaschutz an erster Stelle, aber an zweiter Stelle auch um die Reindustrialisierung im Zuge der Transformation. Und genau dafür ist der Net Zero Industry Act als Teil des Green Deals gedacht, um den jetzt einmal einzuordnen. Und dafür ist eben ein Industrieprogramm vorgesehen, kann man sagen. Und das wiederum hat im Kern das Ziel, dass 40% des jährlichen Bedarfs der EU an strategischen Netto-Null-Technologien quasi aus der EU heraus gedeckt werden können. Da sind halt einmal wesentliche Maßnahmen die Entbürokratisierung. Naja, vielleicht sollte man nicht sagen Entbürokratisierung, aber so weit als möglich soll Bürokratisierung abgebaut werden, Verwaltungsschritte vereinfacht werden. Es geht um Marktzugänge für Exportprodukte aus der EU. Das heißt, auch hier geht es um Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien, auch im Beschaffungsverfahren jetzt, wenn es einfach um die Umsetzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien geht. Aber mich persönlich interessiert es eben immer aus dem Fokus heraus der Offshore-Windindustrie und darauf beziehe ich das eben einfach auch, weil es gibt unterschiedliche Schlüsseltechnologien. Und die wiederum haben natürlich auch eine unterschiedliche Berücksichtigung zu erfahren, wenn diese 40% erreicht werden sollen. Dann ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass eben auch die entsprechenden Skills oder Fähigkeiten damit vermittelt werden sollen. Das Thema Ausbildung und Qualifizierung im Kontext Ausbau der Offshore-Windindustrie ein ganz, ganz wesentliches Thema. Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands soll dann eine Beschleunigung erreicht werden in Genehmigungsverfahren, auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Viele dieser Themen diskutieren wir natürlich auf Bundesebene auch, Aber auf EU-Ebene, in diesem größeren Rahmen, hat es einfach auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und es geht dabei eben auch um Genehmigungsfristen. Das ist auch ganz, ganz wesentlich, weil dann auch ein entsprechender Druck entsteht in den EU-Ländern, eben auch die Verwaltungsauflagen zu reduzieren und eben auch gemeinsam Lösungen zu finden, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Dann geht es um eine hohe innereuropäische Transparenz, auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und dann steht natürlich auch die Anziehung beziehungsweise das Voranbringen von Investitionen auf dem Zettel. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, um einfach auch zu ermöglichen, dass diese wahnsinnigen Produktionskapazitäten, die benötigt werden, um die jeweils nationalen Ziele innerhalb der EU überhaupt erreichen zu können. Dann haben wir das Thema Innovation, auch ganz, ganz wichtig in seiner Bedeutung, vor allen Dingen auch ganz, ganz teuer. Das heißt, auch hier ist eine Zusammenarbeit sehr hilfreich und soll dann über regulatorische Sandboxes quasi unterstützt werden. Bin gespannt, wie sich das dann in der Praxis ausgestaltet, soll aber auch der Schaffung von fairem Wettbewerb dienen. Das würde ich jetzt erstmal sagen, das sind so im Kern die wichtigsten Maßnahmen des Net Zero Industry Act.
Was gehört denn alles zu den Schlüsseltechnologien und Cleantech-Industrien?
Also die Cleantech-Technologien, also zum Beispiel ganz klar Photovoltaik ist ein Thema. Also Onshore natürlich sowieso, das Thema grüner Wasserstoff, das Thema, da bin ich nicht so gut zu Fuß und vor allen Dingen auch noch nicht wirklich hundertprozentig überzeugt, aber auch CO2-Speicherung und ähnliche Themen, Batterien, Speicher generell, halt, also man kann sagen, alles rund um das Thema Energiewende und Energiewendetechnologie. Auch Netztechnologien sind vielleicht unbedingt nochmal zu nennen an der Stelle, ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt.
Der Bürokratieabbau gehört zu den Kernmaßnahmen und ist auch in Deutschland ein regelmäßiges Thema. Welche Maßnahmen sollen den Bürokratieabbau voranbringen?
Also es wird davon im One-Stop-Shop gesprochen. Eine Anlaufstelle für alle Fragen quasi. Das erstmal als Kernpunkt vielleicht der Überlegung. Weil beispielsweise in der nahen Vergangenheit, noch nicht so lange her, in der Taskforce Energiewende auf niedersächsischen Parkett mit eingebunden. Und auch da hat man im Kleinen versucht, Bürokratiehürden zu reduzieren beziehungsweise den Verwaltungsaufwand zeitlich zu verkürzen. Letztendlich sind das die gleichen Überlegungen. Das heißt, wenn ich eine Stelle habe und geltende Fristen für diese eine Stelle, dann ist eben erforderlich, dass auf der jeweils nationalen Ebene das entsprechend eingeplant und vorgesehen wird. Das heißt, dass entsprechend an der Stelle auch Experten sitzen, die nichts anderes machen als genau diese Genehmigungsverfahren und deswegen dann auch die Sicherheit und den Hintergrund haben, das schnell tun zu können. Das hat einen gewissen Charme, wenn man einfach weiß, dass zum Beispiel Projekte, die jetzt unter einem Gigawatt liegen, ne, in maximal 12 Monaten gehandelt werden müssen. Das also gerade auch im Hinblick jetzt auf Schaffung von Produktionskapazitäten, ne, also dass da einfach zeitliche Rahmenrichtlinien vorgegeben werden, die dafür sorgen, dass eine Art innere Verpflichtung besteht, beziehungsweise auch und da ist vielleicht zum Beispiel so ein erster Kritikpunkt auf meiner Seite. Es wird ja an keiner Stelle gesagt, was passiert, wenn man diese Richtlinien nicht einhält. Das heißt, der einheitliche Rahmen und das technische System, die Plattform, die da geschaffen werden soll, ist erstmal eine sehr gute Idee. Aber was passiert denn, wenn dann zum Beispiel auf nationaler Ebene die Zeiten nicht eingehalten werden, beziehungsweise die Angaben nicht rechtzeitig im System landen? All das ist noch relativ unklar. Und muss genauso ausdifferenziert werden wie die 40%. Das heißt, wir haben da ein Rahmenkonstrukt mit dem Net Zero Industry Act, wo es jetzt halt darum geht, im Detail praktisch zu sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert und welche Maßnahmen vielleicht an den verschiedenen Stellen auch quasi noch eingebaut werden müssen, damit auch ein ja, länderübergreifender Wille entsprechend entsteht, das dann auch so wie vorgesehen zu realisieren.
Für all diese Schlüsselindustrien setzt der Net Zero Industry Act das Ziel, in 2030 40% der europäischen Nachfrage aus eigener Produktion zu decken. Wie ist das einzuordnen?
Ja, also es gibt ja 16 technologiespezifische Lichtziele, die da einfach mit einhergehen und die 40% ausdefinieren. Das Problem ist halt, das sind keine Komponenten. Also da steht jetzt nicht zum Beispiel, so und so viel Gussteile müssen quasi aus der EU kommen oder so und so viel Gründungen oder so und so viel Rotorblätter. Das heißt, das ist sehr unspezifisch und das ist dem geschuldet, dass es eben insgesamt über 5 Technologien sind, die da betrachtet werden. Das habe ich ja eingangs schon gesagt. Und da muss halt klar und deutlich werden, um welche Endprodukte geht es. Welche physischen Komponenten sind damit oder werden davon betroffen, beziehungsweise welche Endprodukte müssen innerhalb der EU gefertigt und produziert werden. Und das ist in der Form so nicht festgeschrieben. Wäre aber der einzige Weg, um auch eine entsprechende Nachvollziehbarkeit und Messbarkeit zu schaffen und wäre vor allen Dingen der einzige Weg, damit das in irgendeiner Form auch tatsächlich die industrielle Entwicklung innerhalb der EU mitbestimmen kann.
Und woran hakt es dann noch?
Wenn wir uns zum Beispiel jetzt den Draghi-Bericht angucken und mit dem Hintergrund, dass das ja wiederum dann auch mit einbezogen werden soll, um entsprechend den Green Deal auch weiter voranzubringen und zu einem erfolgreichen industriepolitischen Instrument werden zu lassen. Da ist deutlich darauf hingewiesen, dass es eben auch um genau diese Einzelfälle geht. Dahinter stehen letztendlich kleine und mittelständische Unternehmen, die diese Leistungen erbringen und die müssen ja in gewisser Weise wissen, welchen Rahmen sie für ihre Produktion haben, um auch selber investieren zu können. Darum macht es so relevant, festzulegen, was genau die 40% darstellen im Kontext Offshore Wind, um dann eben auch entsprechend dafür ausbilden zu können, qualifizieren zu können, die nächsten Schritte mit Produktionskapazitätserweiterung quasi schaffen zu können. Das alles baut ja aufeinander auf. Wenn wir jetzt zum Beispiel über 300 Gigawatt Ausbau nachdenken, die da als Ziel am Ende der Fahnenstange stehen, dann müssten jetzt halt eigentlich die Investitionen und das Produktionskapazitätswachstum stattfinden. Dadurch, dass nach wie vor weder auf nationaler Ebene noch auf EU-Ebene quasi wirklich geklärt ist, was genau denn dann hier gebaut werden soll, ist es natürlich eine Herausforderung für die Unternehmen, ins Blaue zu investieren. Das erschwert es, aber jetzt mal oben, um das umzudrehen. Es ist einfach extrem positiv, dass genau diese Überlegungen jetzt endlich diskutiert werden, weil das haben wir lange nicht gehabt. Auf der anderen Seite gibt es aber eine geopolitische Situation und man kann schon sagen, Wettrennen um Marktführerschaften weltweit, die eigentlich ein Instrument wie den Net Zero Industry Act schon vor Jahren vorgesehen hätten. Das heißt, wir schließen so langsam an, vielleicht könnte man das so sagen, aus einer EU-Perspektive. Und das ist zumindest erstmal ein positives Signal in Richtung Industrie und Wirtschaft, was einfach simpel besagt, ihr seid gewollt, wir wollen den Ausbau hier in der EU machen, wir wollen hier in der EU Arbeitsplätze schaffen. Und das wiederum bietet die Chance, man kann fast sagen, auf eine Art Wirtschaftswunder 2.0. Davon wird gerne mal gesprochen. Und da im Zuge der letzten 16 Jahre, wo ich das mitbekommen habe, zu sehen, dass endlich mal darüber gesprochen wird, da vielleicht auch eine gemeinsame europäische Lösung zu finden, finde ich das erstmal sehr, sehr positiv, selbst wenn das nicht ausdifferenziert ist.
Im internationalen Vergleich reiht sich der Net Zero Industry Act neben den Industriepaketen der USA, China oder Japan ein. Wie ist das europäische Paket im Vergleich einzuordnen?
Da wird immer gerne davon gesprochen, dass NIRSA oder der Net Zero Industry Act quasi die kleine Schwester vom IRA ist, vom Inflation Reduction Act. Das ist ganz liebevoll gesagt. Der Hauptunterschied ist im Prinzip, dass es nicht mit den gleichen finanziellen Ressourcen unterlegt ist. Und das ist auch der entscheidende Aspekt, der wiederum den Net Zero Industry Act vom IRA und auch vom China Made in China Programm oder auch von Japans Green Transformation Pact da quasi unterscheidet. Das eine ist eben das Fehlen der finanziellen Grundlagen dahinter und das andere ist auch, die anderen Programme sind auch klar auf Langfristigkeit ausgelegt. Das kann man so dem Green Deal auch nicht hundertprozentig entnehmen. Da kann natürlich einfach dadurch, dass sich dann politische Kräfte innerhalb der EU verändern, möglicherweise dann auch wieder eine Veränderung in diesem Programm passieren. Das wiederum sorgt dann dafür, dass eine größere Unsicherheit vorhanden ist. Das Entscheidende, wie gesagt, an den anderen Programmen ist die Langfristigkeit. Und dann eben auch die Klarheit, wenn es darum geht, dass man wirklich heimische Produktion möchte. Das heißt, ein Bekennen zu einem Local Content. Das wiederum wird bei uns dann freundlich als wir würden gerne ein Level Playing Field haben ausgedrückt. Es wird aber weniger klar gesagt, wir wollen eben daran industriell und von der Wertschöpfungsperspektive her profitieren. Das heißt, die Ausrichtung auf den Wettbewerb ist im NZIA einfach weniger deutlich. Es geht mehr um den Schutz vor anderen Wettbewerbsentwicklungen als um den eigenen Aufbau eines starken Wettbewerbscharakters der EU. So würde ich das vielleicht mal voneinander differenzieren. Und diese finanzielle Unterlegung ist einfach so entscheidend, weil ganz simpel runtergebrochen Produktionskapazitäten Geld kosten. Und wenn ich, wie gesagt, in Ausbildung und in Produktionskapazitäten investieren will, dann muss ich das auch tun können. Ich muss auch meiner Hausbank erklären können, warum ich jetzt einen gewissen Rahmen brauche, um wachsen zu können. Das ist dann bei den Unternehmen in den Ländern, die wir jetzt quasi auf dem Zettel haben, also meinetwegen Japan, USA und China, einfach anders gestaltet und der Zugang zu finanziellen Mitteln eindeutig einfacher. Und das wiederum verändert gleichzeitig wieder die Wettbewerbssituation. Das heißt, man ist seinem Gedanken, dem Level Playing Field näher zu kommen, nicht wirklich treu in der Umsetzung, wenn die entsprechenden Finanzkapazitäten da nicht mit dranhängen. Also man kann das jetzt zum Beispiel auch mit dem Maßnahmenpaket vom WMWK in Sachen Windenergie vergleichen. Mhm. Also da wurden von 16 Milliarden Euro, glaube ich, gesprochen. Das ist sicherlich der untere Rahmen, aber an keiner Stelle des Net Zero Industry Acts wird halt gesagt, diese Mittel stehen euch zur Verfügung, damit ihr wachsen könnt.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja die verfügbaren finanziellen Mittel nicht über irgendwie einen neuen Topf gewonnen, sondern es wird ein bestehendes Instrument dafür verwendet. Ist das?
Ja, so habe ich das auch quasi entnommen und verstanden. Es sind bestehende Instrumente, kann man sagen. Es ist nicht nur eins. Also da wird ja von dem Just Transition Fonds gesprochen und also verschiedene Hebel, die der Green Deal hergegeben hat oder der Social Climate Fonds oder Next Generation EU. Also da werden Programme aus dem Green Deal dann herangezogen, die wiederum dann als Mittelgrundlage dienen sollen. Aber wie genau und in welcher Höhe das für was zur Verfügung steht, ist so ähnlich wie mit den 40%.
Ja.
Wird halt nicht geklärt und damit kann ich ja auch nicht sagen, ach so, was sind jetzt meine Möglichkeiten? Das steht mir zur Verfügung und hier kann ich auch ganz sicher wachsen. Zumal man ja auch weiß, dass dann wiederum, wenn man, ich sag mal, Fördermittel in irgendeinem Rahmen X innerhalb der EU beantragt, dass das nicht in 3 Wochen passiert. Wir haben da einen sehr, sehr langen Vorlauf. Das ist anders beim IAA, da habe ich halt einfach die Steuerermäßigung von vornherein und das ist mir völlig klar. So habe ich als Unternehmer die Möglichkeit, auch auf einer Grundlage zu investieren, die mir von Anfang an einsichtig ist. Im Rahmen der EU würde das dann so laufen, dass man eben abzuwarten hat, bis man dann sicher weiß, dass man auch quasi diesen Rahmen nutzen kann. Und das ist einfach schon mal ein massiver Zeitverlust. Und wenn wir uns jetzt die Offshore-Ausbauziele angucken, gerade mit dem Peak jetzt zwischen 28 und 32, sage ich mal so, dann wäre das jetzt einfach eine Riesenmöglichkeit, Wachstum dann auch entsprechend einzusetzen, wenn man denn bis dahin gewachsen ist. Das heißt, jeder Zeitverlust, den wir jetzt haben, und das ist auch vielleicht eine Erklärung, warum der Net Zero Industry Act jetzt da sein muss und nicht in 2 Jahren quasi, reduziert die Chance auf diesen Peak, auf die Teilnahme dann quasi bei den Ausbauspitzen auch entsprechend Wertschöpfung generieren zu können und damit eben den nächsten Wachstumsschritt machen zu können.
Für mich gipfelt das Thema so ein bisschen in der Frage, weil ich das auch aus dem grünen Wasserstoffbereich kenne, wo natürlich jetzt in diesem Jahr viele Großprojekte auch durch europäische Unterstützung endlich auf den Weg gebracht wurden, ob denn diese europäischen Schlüsseltechnologien langfristig eben auch ohne staatliche, ob es jetzt im eigenen Land oder EU, sich durchsetzen können.
Ich würde das anders darstellen oder ich würde das anders sagen. Und zwar einfach deswegen, weil es nicht darum geht, dass man jetzt hier gnadenlos Förderung hat und ohne Förderung nicht wettbewerbsfähig ist. So, da kommen wir jetzt nochmal auf einen größeren Kontext zurück.
Ja.
Also wir haben, das habe ich eingangs gesagt, die Transformation. Das bedeutet mehr als ein Industriezweig, der sich irgendwie anders ausgestaltet. Da sind wir bei deinem Thema grünen Wasserstoff. Da sind wir bei grünem Stahl, da sind wir quasi bei einer kompletten Umstellung der Wertschöpfungssituation innerhalb Europas. Das heißt, was da gefördert wird oder unterstützt wird, ist ja nicht den Ausbau beziehungsweise das Produktionswachstum einzelner Technologien, sondern es wird quasi geholfen bei dem Wechsel des Rahmens. Das heißt, wir wollen CO2-neutral, wir wollen also nicht CO2-neutral, aber mit einer starken CO2-Reduzierung klimaschützend wertschöpfen. So kann man das vielleicht sagen. Und dafür sind eben diese Industrieprogramme wie jetzt der Net Zero Industry Act vorgesehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Technologie nicht wettbewerbsfähig ist, die hier innerhalb Europas gebaut wird, sondern, wie ich versucht habe zu erläutern, auf der ganzen Welt jetzt im Prinzip eine Art Wettbewerb mit den neuen Technologien passiert. Gerade aktuell, seit wir jetzt quasi das Thema Energiewende kennen und auch perspektivisch. Und da gibt es staatliche Subventionen aus unterschiedlichen Ländern, in einem sehr hohen Rahmen. Das heißt, was eigentlich erreicht werden soll, ist dieses Level Playing Field zu schaffen, ganz einfach gesagt, eine Art Wettbewerbsgerechtigkeit zu erreichen für diese Industrien. Und Da geht es nicht darum, dass jetzt quasi der Gutteillieferant in seinen Entwicklungen quasi vorankommt, sondern dass er überhaupt eine realistische Chance hat, am Markt zu partizipieren. Weil wir reden hier von Komponenten, die zum Teil ja viele hundert Millionen Euro kosten. Und dann haben wir die Situation, dass wenn das auch in einem anderen Land staatlich subventioniert wird, es dort eben auch deutlich günstiger angeboten werden kann. Und einfach durch dieses deutlich günstigere Angebot die Unternehmen innerhalb Europas gar keine Chance haben, an diesem Wettbewerb zu partizipieren. Stichwort zum Beispiel Umspannplattformbau. Ein Riesenthema für die Offshore-Windindustrie. Wir können nicht in der EU oder in Deutschland Umspannplattformen bauen, wenn die an anderer Stelle so stark subventioniert werden, dass es einen Verlust für den Auftraggeber darstellen würde, wenn er sie innerhalb der EU beauftragt. Das ist einfach eine Art Balancierung, dass versucht wird, dass dieser starke Unterschied, der eben durch staatliche Eingriffe in den Markt verändert wird, dass da einfach an der Stelle eine Möglichkeit geschaffen wird, dass man wieder mitspielen kann. Das gilt übrigens auch innerhalb Europas. Wir haben auch innerhalb Europas starke Wettbewerbsverzerrungen. Und auch da ist der Net Zero Industry Act einfach dadurch, dass man ein akzeptiertes Level Playing Field schafft, eine Hilfe, die dafür sorgt, im Prinzip Ungerechtigkeiten im Wettbewerb zu reduzieren. So würde ich das vielleicht sagen.
Hören Sie auch die anderen Folgen unseres Podcasts und lassen Sie eine Bewertung da. Folgen Sie auch gern dem Podcast. Wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de.